Herzlich willkommen bei IT at DB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Jörg Riechers, technischen Leiter im Projekt Reiseninformationssystem der Zukunft bei der DB Station und Service in Berlin kennen. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum du auf deinem Handy andere Informationen als auf dem Bahnhofsanzeiger bekommst? Mit einer flächendeckenden Publikationsplattform wird nach dem Single Point of Truth Prinzip genau an diesem Problem gearbeitet. Das Ganze Cloud Native in der AWS Cloud, mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann würde ich dich doch mal bitten, Jörg, dich nochmal kurz für die Zuhörer vorzustellen, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo, mein Name ist Jörg Riechers. Ich bin quasi der technische Leiter im Projekt Reise und Informationen der Zukunft bei Deutsche Bahn Station und Service. Und im Kern bedeutet das, dass ich eigentlich die Rolle des Chefarchitekten des Entwicklungsprojektes erstmal innehabe. Nebenbei bin ich allerdings auch verantwortlich für alle anderen technischen Aspekte. Das heißt hier die Betreuung unserer Infrastruktur. Wir haben ein Gerätelabor, in dem wir die Anzeiger der unterschiedlichen Generationen, Ansagetechnik, aber auch andere Sachen wie Zughaltsensorik oder so betreiben und gegen die wir dann letztlich unsere Plattform entwickeln. Es gehört die Netzwerkinfrastruktur dazu, die Entwicklungsumgebung, CI/CD-Pipeline, die Arbeitsplätze unserer Entwickler und ja alles, was mit der Organisation und Übergabe des Betriebes auch dann an unseren internen IT-Dienstleister, die DB Systel betrifft. All das fällt in meinen Verantwortungsbereich.
Okay, und ich habe gesehen, du bist schon seit 7 Jahren plus minus bei der Deutschen Bahn. Schon immer bei der DB Station und Service gewesen oder auch mal intern gewechselt?
Genau, also das ist mittlerweile, gehöre ich dann doch schon fast zum alten Eisen, auch wenn einige Kollegen vielleicht schon in dritter Generation bei der Bahn sind. Ich bin von Anfang an zu Station und Service gekommen und habe mich auch von Anfang an mit der Reiseninformation beschäftigt. Fokus war zuerst einmal die sogenannten dynamischen Schriftanzeiger. Das sind diese kleinen blauen Boxen, die wirklich an jedem kleinsten Bahnhof in Deutschland hängen. Davon haben wir irgendwie 7.500 Stück und da galt es, ein neues Backend-System zu bauen. Und ich bin dann natürlich quasi dann in die Rolle weiter reingerutscht, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, jetzt bei dem Neubau eines flächendeckenden Publikationsplattform für alle Reiseinformationen an allen Bahnhöfen in Deutschland.
Okay, das heißt also die DB Station und Service als Unternehmen innerhalb des Bahnkonzerns betreut dann die Bahnhöfe und die Reiseninformationen, also dementsprechend die Anzeigetafeln, die man an den Bahnsteigen findet. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das Geschäftsfeld ist verantwortlich für den Betrieb nahezu aller Bahnhöfe in Deutschland. Das sind knapp 5.500 Stück. Und zum Betrieb gehört einerseits eben die Vermietung auch. Also wir haben, ich glaube, irgendwo habe ich mal die Zahl gelesen, von 1 Million Quadratmeter Vermietungsfläche. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil ist letztendlich alles zur Verfügung zu stellen, dass die Eisenbahnunternehmen, die unsere Kunden auch sind, eben bei uns halten und dann die entsprechende Infrastruktur vorfinden. Sie zahlen ja auch für diesen Halt und in diesem Haltentgelt ist eben auch die Zusage darin, dass sie die Infrastruktur vorfinden, um die Reiseninformationen zu machen. Und zur Infrastruktur gehören eben alle Anzeiger, die an den Gleisen, in den Bahnhofsvorhallen, an den Aufgängen hängen, genauso wie die gesamte Akustik.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir ja so ungefähr 5.500 Bahnhöfe in Deutschland haben, die werden ja nicht alle im gleichen Jahr oder gar im gleichen Jahrzehnt gebaut worden sein. Sicherlich eine Herausforderung für die IT, wenn dort verschiedene Endgeräte von der Hardware vor Ort verbaut sind, oder?
Das ist sicherlich der Fall. Vor allem, weil sozusagen in den frühen Jahren wurden diese Anlagen als geschlossene Systeme von Herstellern gekauft, die sowohl das Backend, den Server, die Endgeräte, die Software im Backend auf den Geräten und zum Teil selbst die Netzwerkinfrastruktur dazwischen zur Verfügung gestellt haben und man das Ganze so als Blackbox gekauft hat. Und davon wollen wir jetzt auch als wesentliches Projektziel weg und im Grunde genommen nur noch reine Hardware beschaffen und den gesamten Software-Stack selber in der Hand zu haben. Und deswegen mussten wir uns jetzt eben auch mit sehr alten Geräten auseinandersetzen und auch noch verstehen, wie die eigentlich funktionieren, weil wir auch für die angefangen vom Basisbetriebssystem. Also wir bauen mit Bildroot und einen eigenen Embedded Linux Kernel bis hin zu der Anwendungsschicht auf den Anzeigern. Wir haben da einen generischen Client, der ist dann auch für alle Geräte gleich, egal ob sie jetzt 15 Jahre alt sind oder ob es jetzt moderne, hochauflösende TFT-Anzeiger oder auch die großflächigen LED-Tafeln, die man dann in den nächsten Jahren sehen wird, sein werden. Die werden alle mit der gleichen Software bespielt.
Okay, und deine Abteilung heißt ja, glaube ich, dann Reisende Informationen der Zukunft. Ist das richtig?
Genau, also wir sind so ein bisschen vielleicht auch eine Besonderheit, weil wir quasi von Anfang an gesagt haben, so ein Projekt macht nur Sinn, wenn man wirklich alle Kompetenzen in dem Projekt vereint. Also wir sind jetzt nicht über die Linieorganisation verstreut, sondern wir haben im Projekt sowohl quasi die Kollegen, die die Fachlichkeit betreuen, die Anforderungen erheben, die Layouts entwickeln, die sich über Prozesse Gedanken machen, Qualitätsmessungen machen und Ähnliches. Wir haben die Kollegen, die die Hardware europaweit ausschreiben. Wir haben die Kollegen, die den Rollout vorbereiten und eben das Großentwicklungsprojekt und das alles an einer Stelle. Und deswegen sind wir jetzt auch nicht nur bei der IT angesiedelt, sondern man hat vor 4 Jahren, als wir gestartet sind, entschieden, dass wir quasi als Bereich der Geschäftsentwicklung aufgehängt werden. Und dort sind wir quasi eine Abteilung in der Linie letztendlich, die aber eben aus einer Hand diese gesamte Transformation und fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung der reisenden Informationen in einer Hand halten.
Okay, spannend. Und wie lange arbeitet ihr schon, sag ich mal, an dieser neuen IT-Architektur?
Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich denke, wir haben vor 4 Jahren so die ersten Ideen gesammelt. Dann galt es natürlich erstmal, die Organisation aufzubauen. Anfang 2016, wenn ich mich nicht entsinne, ist die Entscheidung dann vom Vorstand gefällt worden, dass wir auf der grünen Wiese ein komplettes Redesign machen können und ein neues System implementieren. Und wir sind dann so nach 2,5 Jahren letzten Sommer mit dem ersten Bahnhof live gegangen und sind im Moment noch in der Pilotphase, bei der wir jetzt das gesamte Land Sachsen umstellen und Regionen Regensburg und Göttingen. Und wenn das dann soweit erfolgreich ist, dann werden wir so am Ende des Jahres, glaube ich, nach aktueller Zeitplanung dann mit dem bundesweiten Rollout starten.
Und euer Team, seid ihr alle an einem Standort oder über die Jahre dann verteilt gewachsen? Weil du hast ja gesagt, ihr seid jetzt nicht alle nur in der IT angesiedelt, sondern in verschiedenen Bereichen.
Genau, also wir sind mittlerweile, ich würde jetzt mal schätzen, knapp 60 Personenköpfe.
Wahnsinn.
Wir sind erst im Hauptbahnhof gestartet und als es dann dort zu eng wurde, haben wir spezielle Projekträume in der Janowitzbrücke ausgebaut. Da sind die alte S-Bahn-Bögen direkt am Wasser, sehr schön. Aber auch hier waren die Ressourcen dann irgendwann begrenzt und dann haben wir das ähnliche Modell auch noch für weitere S-Bahn-Bögen im Ostbahnhof gemacht. Also wir sind im Moment an 2 Standorten, Janowitzbrücke und Ostbahnhof. Da haben wir ein bisschen mehr Ausbaupotenzial. Also wir richten gerade 2 weitere Bögen ein. Ich hoffe, heute kommen die Möbel. Und es wird dann noch ein Bogen, der jetzt frei geworden ist, wirklich als richtiges Labor mit entsprechender Elektroausstattung und so noch eingerichtet, weil im Moment steht auch noch viel von der Hardware sozusagen in den Entwicklerbüros, was auch manchmal nicht ganz so gut ist. Auf der anderen Seite ist man natürlich nah dran an dem, was wir tun. Ja, also die 2 Standorte, da sind wir aber konzentriert.
Ja. Ja. Und magst du mir verraten, was hinter dem Kürzel Iris Plus sich versteckt, verbirgt?
Ja, ich bin eigentlich nicht ganz glücklich damit, weil es gibt ein Bestandssystem, das heißt Iris, das heißt internes Reiseninformationssystem.
Ah, okay.
Das System, was die Station und Service vor meiner Zeit auf jeden Fall gebaut hat, also es ist sicher älter als 10 Jahre, eben als diskriminierungsfreie Plattform, weil alle anderen Systeme bis dato waren halt irgendwo in den wettbewerbsrelevanten Teilen der Bahn angesiedelt und die privaten Bahnen, die nicht dem deutschen Bahnkonzern angehören, brauchten halt auch eine Möglichkeit, letztendlich ihre Reiseninformationen einzuliefern. Ja. Da ist damals dieses System entstanden. Das hat ein bisschen anderen Fokus, weil es halt auch sehr viel inhaltliche Dinge macht und auch sehr viel an den Reiseninformationen sozusagen verändert, was eben auch heute dazu führt, was die Reisenden ja sehr negativ beobachten, dass es zum Teil Inkonsistenzen gibt zwischen den verschiedenen Kanälen, also das, was ich im Internet lese oder auf meinem Handy sehe, unter Umständen nicht identisch ist mit dem, was auf den Anzeigern steht. Und okay. Das rührt einfach daher, dass in dieser Iris-Plattform auch an den Daten weiter gearbeitet wird, sage ich mal, im positiven wie im negativen Sinne. Und das wird sich jetzt ändern. Deswegen bauen wir jetzt eine neue Plattform, die heißt, ist wirklich fokussiert auf das Thema Publikation. Und wir gehen davon aus, dass wir einen sogenannten Single Point of Truth haben, den ein Partnerprojekt in Frankfurt baut, als Quelle für alle Kanäle, damit dann auch die Konsistenz hergestellt wird. Daran kann man auch schon sehen, dass das System, was wir bauen, eigentlich einen etwas anderen Schwerpunkt hat und ein neues System ist. Es hat leider den Namen Iris Plus gekriegt, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Und das klingt immer so ein bisschen, als sind wir die Weiterentwicklung des alten Iris-Systems. Dem ist eben nicht so.
Also eigentlich komplett neu. Und Single Point of Truth, wenn ich das richtig verstehe, das heißt dann zukünftig, dass, sage ich mal, mein Handy mit der DB Navigator-App und der Reisendenanzeiger auf dem Bahnsteig beide die gleiche Datenquelle nutzen.
Genau, also dort die Kollegen in Frankfurt, die haben eine Konsolidierungsschicht aufgebaut. Das Ganze heißt dort mittlerweile RI-Plattform. Dort werden eben alle Daten zusammengeführt, die Inkonsistenzen bereinigt und dann in einem einheitlichen, konsolidierten Stand über sogenannte Informationsabos publiziert. Wir sind jetzt die Ersten, die da dranhängen. Ich glaube, die Fahrzeuginformationen der S-Bahn Berlin sind irgendwie geplant dranhängen. Es gibt noch andere Abnehmer, aber sukzessive werden dann alle Kanäle dort angebunden und dadurch wird dann die Konsistenz hergestellt. Okay.
Und dann steht in Berlin oder in Frankfurt ein ausfallsicheres, gespiegeltes Rechenzentrum oder wo liegen die Daten dazu?
Also wir konnten ja direkt dadurch, dass wir in der glücklichen Lage waren, was ich ehrlich gesagt in meiner bisherigen, doch jetzt auch schon länger andauernden Karriere noch nie so wirklich hatte, dass wir komplett auf der grünen Wiese von null anfangen konnten. Und deswegen sind wir, glaube ich, im Konzern einer der wenigen Projekte, die von Anfang an, das nennt man so schön, cloud-nativ entwickeln konnten. Das heißt, wir haben eine Microservices-Architektur designt, die gleich darauf ausgelegt war, auch in der Cloud zu laufen. Wir wollen möglichst technologieagnostisch da agieren, aber im Moment sind wir halt in der AWS von Amazon angesiedelt. Und dadurch, dass Iris Plus natürlich dann schon ein zentralisiertes System ist, was dann perspektivisch irgendwann die ganze Republik bespielt, müssen wir wirklich ein sehr hohes Maß an Ausfallsicherheit garantieren. Und deswegen sind unsere Services dann auch über drei verschiedene Availability Zones verteilt, alle hochverfügbar ausgelegt, so dass wir eigentlich relativ sicher sein können, dass wir unterbrechungsfrei die Bahnhöfe bespielen können.
Und es gibt okay. Also wenn von Amazon mal eine Region ausfällt, dann hat das keinen direkten Impact auf den Bahnbetrieb.
Das ist unser Ziel. Wir haben zum Glück noch so einen Ausfall nicht beobachten können. Ja. Wir sind im Moment, also was halt natürlich immer ein Problem ist, in Netzwerkinfrastrukturen oder ähnliches. Deswegen haben wir schon mal Effekte gesehen, dass einzelne Bahnhöfe für Minuten oder auch länger nicht bespielt werden konnten. Aber genau, wenn einzelne Services ausfallen, selbst wenn ein ganzes Rechenzentrum bei AWS wegbrechen würde, sollten wir das eigentlich unterbrechungsfrei überstehen.
Und Cloud Native heißt ja auch, dass ihr dann wirklich direkt angefangen habt, in der AWS Cloud das System zu bauen, zu schreiben und jetzt nicht irgendwie vorher Lift and Shift oder Cloud Optimized bestehende Strukturen einfach reingepackt habt.
Genau. Also wir bauen die Services auf Basis von Java im Wesentlichen. Es gibt auch ein bisschen Python, also Java Spring Boot, ein bisschen Python. Wir haben auch einen Service, der in Scala entwickelt ist. Wir haben auch von Anfang an auf Kubernetes gesetzt als Container Manager. Also ich weiß noch, der erste Pilot im Hauptbahnhof in Berlin auf zwei Rechnern unterm Schreibtisch, auf zwei so kleinen Nooks, wo wir dann zum ersten Mal einen Kubernetes Cluster in Aktion gesehen haben. Das ist jetzt mittlerweile natürlich professionalisiert. In der Produktionsumgebung gehen wir jetzt auch auf Amazon EKS. Also das heißt, bisher haben wir unseren Kubernetes-Cluster immer selbst aufgebaut und maintained. Und das macht dann wenig Sinn, also insbesondere in den Produktionsumgebungen. Und da sind wir jetzt auf EKS seitens Amazon umgestiegen. Und das sieht auch sehr gut aus und nimmt uns viel Arbeit weg, was jetzt so die Pflege des Clusters angeht.
Okay. Klingt dann auch auf jeden Fall auch so, als wenn das Thema DevOps bei euch dann auch wichtig ist. Vom Team her, wie seid ihr von den Rollen her aufgebaut? Hast ja gesagt, so circa 60 Leute. Du als IT-Architekt und Projektleiter mit drin. Habt ihr dann auch klassisch einen Scrum Master und DevOps Engineer, die die Teams begleiten?
Genau, also wir sind mittlerweile 5 Scrum-Teams, die parallel arbeiten. Jedes Team hat so circa 6 bis 7 Mitglieder. Es variiert natürlich immer so ein bisschen. Jedes Team hat einen dedizierten Teamarchitekten noch, weil ich glaube nicht unbedingt daran, so diese Aussage, das Team ist der Architekt. Da befürchte ich doch häufig, dass es so ein bisschen Wildwuchs auch gibt, den man schwerlich einfangen kann. Deswegen haben wir entschieden, jedes Team hat noch einen Architekten, der das Team dann auch in einem Architekturboard vertritt, wo wir dann die verschiedenen Designansätze der Teams miteinander synchronisieren. Und es gibt auch pro Team einen dedizierten DevOps-Menschen. Ich meine, DevOps heißt ja, alle machen Entwicklung und Betrieb, aber gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und Erfahrungen, und das sind die Kollegen, die wirklich eben sehr tiefgreifende Kubernetes-Erfahrung haben und den Entwicklern dort dann immer mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wir haben auch noch so ein DevOps-on-Duty-Konzept, wo man dann sozusagen Tickets aufmachen kann, wenn in Entwicklungsumgebungen, in den Teamumgebungen irgendetwas nicht funktioniert und die Entwickler sich nicht selber helfen können. Aber Ziel ist natürlich, dass die Kollegen immer Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass auch das Know-how, was jetzt so die operative Seite angeht, das Deployment der Container angeht, dass das natürlich bei den Entwicklern auch wächst.
Okay. Und euer Team bunt gemischt, alle von der DB Station und Service, oder gibt es da auch Freiberufler, Kollegen von der DB Sistel drin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir vielleicht ein bisschen miteinander sprechen. Also wir haben bisher, ich würde mal sagen, es sind in der Entwicklung, ist der Anteil wesentlich höher. Insgesamt über das Projekt sind sicherlich nur die Hälfte ungefähr feste Mitarbeiter bei Station und Service. Die anderen sind Freiberufler, Externe. Aber ich jetzt gerade auch in dem IT-Bereich, mir das sehr daran gelegen ist, noch mehr Interne mit reinzubekommen, die einfach auch die Konstanz und das Know-how im Unternehmen halten. Deswegen werden wir auch in erster Linie jetzt alle Teamarchitektenstellen mit Internen besetzen. Und darüber hinaus habe ich eben noch 2, die heißen formal Teamleads, aber das sind sozusagen nochmal übergeordnete Rollen, die so die gesamte Koordination, die inhaltliche Diskussion, Moderation des Architekturboards und Ähnliches übernehmen, um das Gesamtprojekt intern auch deutlich zu stärken noch.
Okay, das heißt, neben dem Projektleiter IT-Architektur und Senior IT-Architekt werden dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, Monaten auch nochmal die ein oder andere Stelle bei uns im Karriereportal für euer Team auftauchen.
Das ist sicherlich der Fall, ja. Also wir sind auch dabei vermehrt, die DB Sistel ins Boot zu holen, die also, sagen wir mal, ja auch in der Perspektive dann den Betrieb und auch noch mehr DevOps-Weiterentwicklung machen wird. Also wird man Stellen im Portal sehen, die eben von der DB Sistel unter Umständen ausgeschrieben werden, aber für unser Projekt oder wir eben auch direkt. Also wir wollen da so eine gute Mischung auch hinkriegen und auch bei Station und Service natürlich das Know-how halten und nicht sozusagen jetzt alles an die Sistel abgeben.
Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, Microservices-Architektur, Java, Spring Boot, läuft auf der AWS-Cloud. Was braucht man denn sonst noch an Sprachen, Tools oder Voraussetzungen, um bei euch im Team mitarbeiten zu können?
Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Freund, jetzt den Katalog der Frameworks, die man beherrscht, oder der Programmiersprachen, die man kennt, irgendwie auszudehnen. es ist ja mittlerweile ein so unüberschaubarer Technologie-Urwald da, dass man auch nicht alles beherrschen kann. Also mein Interesse ist mehr sozusagen auch Kollegen zu finden, die sagen wir mal ein konzeptionelles Überblickwissen haben, die wissen, wie Dinge grundsätzlich funktionieren, was denn Serviceorientierung eigentlich bedeutet, was man sich durch eine Microservice-Architektur an weiteren Herausforderungen hereinholt. Wir haben ein sehr stark asynchron arbeitendes System. Auch da kommen eine ganze Menge Anforderungen oder Muster auf uns zu. Einfach das Verständnis, dass sauberer Code eigentlich die Basis dafür ist, dass wir auch ein wartbares, fortschreibbares System haben, also die wirklich die Clean Code Paradigmen eingeatmet haben, die eben auch die Notwendigkeit von Qualitätssicherung wirklich auch sehen und auch aktiv daran arbeiten, dass diese in den Teams auch wirklich beherzigt werden. Also so der eine oder andere Entwickler muss ja immer mal daran erinnert werden, dass Testen auch nicht beim Unit-Testen aufhört. Dass man sozusagen so auch Architektur, also übergreifendes Architekturverständnis hat. Und ob ich jetzt die letzte Hazelcast-Version mitgenommen habe und dort irgendwie jetzt die API komplett verstehe, das ist alles, was man dann lernen kann, wenn es dann akut wird.
Sehr sympathisch, dass es dann nicht darum geht, den Katalog mit einer Checkbox abhaken zu können, welche Tools und Frameworks jetzt in Gebrauch waren oder nicht.
Also ich habe letztens also irgendwie meinen ersten CV gesehen, der irgendwie 74 Seiten hatte und wo ich mich gefragt habe, wenn man allein nur die Zeit durch die Zahl der Bullets teilt, dann kann die Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Bullet also eigentlich nur im Minutenbereich gelegen haben. Und das ist natürlich sehr fragwürdig.
Absolut, absolut. Jörg, was würdest du sagen, warum sollte man sich genau bei euch, bei der Station und Service im Bereich Reiseninformationen der Zukunft bewerben? Wo liegt aus deiner Sicht euer USP der Abteilung des Projektes? Welche Chancen bieten sich da für potenzielle Kandidaten?
Das sind natürlich unterschiedliche Dimensionen, die man betrachten kann. Also für mich allein, und deswegen bin ich jetzt auch schon so lange bei dem Thema Reiseinformation irgendwo. Ich habe auch viele unterschiedliche Dinge gesehen, aber ich habe noch nie an einem Thema gearbeitet, was auch so viel Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Also jeden, den man kennt im privaten Umfeld, den kann man an jedem Bahnhof in Deutschland irgendwann zeigen und sagen, das, was ihr da seht, das habe ich gemacht. Das ist schon sehr spannend, auch wenn man irgendwie mal mit dem Zug unterwegs ist und dann doch eine andere Sensibilität dafür hat, was man hört, wie das entsteht und vielleicht auch versteht, warum es dann mal nicht funktioniert und sich überlegt, wie man es besser machen kann. Also vom thematischen Inhalt her finde ich das schon sehr attraktiv. Dann denke ich, ich habe es ja schon ein bisschen anklingen lassen, so die Chance, dass wir wirklich mit modernster Technologie, wir haben keine Migration, sondern wir haben wirklich angefangen von null auf in der neuen Welt zu arbeiten, in einem agilen Umfeld. Das ist, glaube ich, schon einzigartig. Ich glaube, alles, was so an aktuellen Technologien am Markt ist, also wir haben vieles schon ausprobiert, wir haben auch manches wieder verworfen, weil wir gesagt haben, das beherrschen wir nicht oder ist noch nicht ausgereift genug, aber es ist schon, ich würde sagen, ein sehr moderner Technologie-Stack, den wir da im Einsatz haben. Durch auch diesen ganzen anderen Ansatz, dass wir nicht irgendwie verschiedene Abteilungen miteinander interagieren lassen, sondern als eine Einheit, als einen wirklich aus meiner Wahrnehmung gut funktionierend im Gesamtteam. Also ich kam gerade aus dem Projektfrühstück, wo wirklich alle Kollegen der Reihe nach mal so ihre High- und Lowlights der letzten Woche berichten und wir da doch im engen Austausch sind mit Fachkollegen, mit Rolloutern. Und also das ist so vom Team, von der Teamstruktur her, finde ich schon eine sehr spannende Sache. Und ich sage manchmal so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass wir so Start-up-Flair im Konzern haben, so mit Vorteilen aus beiden Welten mitzunehmen. Also neben uns hier in der Janowitzbrücke sitzt ja auch die Mindbox, also unser DB Accelerator. Da kann man auch immer mal rübergehen und an den Pitches da mal interessiert zuhören. Also wir versuchen da auch wirklich eine ganz andere Projekt- und Teamkultur zu pflegen. Und ich sehe auch, da wir das doch auch mittlerweile in der Wahrnehmung bei Station und Service, aber auch darüber hinaus doch da sehr positiv beachtet werden, haben wir sicherlich auch sehr viel Potenzial, auch noch ganz andere Sachen zu machen. Das Thema IoT ist ja sowieso auch für uns relevant, weil wir nicht nur die Anzeiger bespielen, sondern auch betreiben wollen. Also wir wollen echt dahin kommen, dass wir möglichst irgendwann mal schon Tage bevor ein Anzeiger ausfällt, erkennen, dass das ansteht und einen Techniker hinschicken, bevor es kaputt ist.
Also Predictive Maintenance dann.
Genau, also das ist, wir sind schon dabei, mit unserem Technologie-Stack sehr viel Daten zu sammeln, aber der Schritt im Moment ist der Fokus eben noch nicht drauf, jetzt da auch in dem Sinne Auswertungen und weitere Sachen aufzusetzen. Das wird aber auch kommen. Gebäudeautomation etc. Also es gibt eine ganze Menge auch inhaltliche Entwicklungen, die wir sicherlich dann angehen in dieser Konstellation, wie wir sind, wenn wir jetzt mit der Reiseinformation mal soweit sind. Aber wie gesagt, wir heißen Reiseinformation der Zukunft. Im Moment, sage ich jetzt mal so ein bisschen, sind wir eigentlich noch in der Stabilisierung der Gegenwart. Der Reisende sieht neue Layouts, sieht neue Inhalte, sieht hoffentlich auch eine bessere Datenqualität. Aber die spannenden Sachen, Multimodalverkehre, Großstörungen und also wir haben noch eine ganze Liste, die dann alle noch kommen werden in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Also uns geht da bestimmt der Stoff nicht aus und langweilig wird es auch nicht.
Okay, super. Also Cutting-Edge-Technologien, Cloud-Native, vor ein paar Jahren erst angefangen, großes Team weiter im Aufbau und das Beste aus beiden Welten, ein Stück weit die Strukturen und Sicherheit aus dem Konzernumfeld, aber trotzdem die Freiheit, wie es einem vielleicht im Startup gegeben wird. Also vielen Dank, klingt sehr, sehr spannend. Und hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, nee, ich glaube, ich habe ja jetzt viel geredet. Also, wie gesagt, ich freue mich über jedes Interesse. Wir suchen händeringend immer neue, schlaue Köpfe. Und ich hoffe, dass es da ein bisschen Feedback gibt.
Wenn auch du mit deinem Know-how dafür sorgen willst, dass die richtigen Informationen mit neuen Anzeige- und Ansageformaten an über 5000 Bahnhöfen unsere Fahrgäste gleichzeitig über alle Kanäle erreichen, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende IT-Positionen wie den IT-Projektleiter und den IT-Architekten in Berlin. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Jörg hast, findest du ihn auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Xing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.